Wir dürfen wieder mal bei euch sein. Schön. Wir sind Geschwister untereinander und wir haben gerade Gemeinschaft gehabt. Gemeinschaft im Gedenken an den, der diese Gemeinschaft gestiftet hat. Das ist unser Herr Jesus. Und wenn ich jetzt euch etwas aus der Bibel weitersagen möchte, dann soll auch er es sein, der redet, nicht ich hier vorn. Und ich wünsche mir sehr, dass uns allen, mir zuerst, auch das Wort zu Herzen geht, dass ich es annehme. Auch wenn es vielleicht manches dabei ist, was unbequem ist, wo ich vielleicht denke, das gilt jemand anders, aber nicht mir. Aber ehe wir darüber reden, möchte ich mit uns nochmal beten. Unser großer Gott, wir danken dir, dass wir als deine Kinder hier zusammen sein können. Und ich hoffe einfach, dass viele da sind, die auch deine Kinder sind. Und möchte ich auch bitten für die, die das noch nicht so wahrnehmen und die es vielleicht noch nicht sind. Herr, rühre sie besonders an und rede zu uns allen jetzt durch deinen Geist. Mach uns dein Wort recht wertvoll und verständlich. Darum bitten wir dich. Amen. Zunächst erstmal herzliche Grüße aus dem Vogtland von unseren Geschwistern in Plauen. Es ist immer wieder schön, ich habe es vorhin gesagt, es ist 30 Jahre her jetzt, dass die Wende war, also im Herbst. Ne? Und das ist wie im Flug die Zeit vergangen. Und trotzdem, wenn ich so in eure Reihen sehe, da ist ja wirklich auch fast ein Generationswechsel von sich gegangen. Ne? Wenige sind noch, die ich kenne von damals, von 1989, 90. Wir kennen uns seitdem, ne? Und noch verschiedene Ältere. Der Werner, den kenne ich noch länger, noch viel länger. Ja, er hat sich nicht gescheut, den eisernen Vorhang zu überschreiten. Alle Achtung. Bitte? Okay, aber Schluss, wir wollen ja Gottes Wort betrachten. Ja, am Puls der Zeit. Wir als Christen sind ja Menschen, die an einen Gott glauben. Ist das unzeitgemäß? Kommen wir uns nicht manchmal vor wie die von gestern? Unsere moderne Zeit, die Wissenschaft. Der John Lennox hat ein Buch geschrieben, hat die Wissenschaft Gott begraben? Unserer Zeit. Fragezeichen. Gut, dass er ein großes Fragezeichen dahinter gemacht hat. Aber Christen wissen, Bibel ist hochaktuell. Das ist kein verstaubtes Buch von gestern, das man nur in einem Museum mal betrachten kann mit alter, antiker Schrift, sondern die Botschaft der Bibel ist hochaktuell. Da steht nämlich auch mal im Neuen Testament Jesus, gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Wer kann das schon von sich sagen? Welcher Spitzenpolitiker in unserer Welt kann das behaupten, dass er gestern, heute und in der Ewigkeit derselbe ist? Wo doch Adenauer mal gesagt hat, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Heute bin ich ein ganz anderer. Ich drehe meine Fahne nach dem Wind. Und nach der Wende haben wir von Wendehälsen gesprochen. Das waren unsere Stasi-Leute, die dann ganz schnell Manager und Unternehmer geworden sind und Westbürger herausgehängt haben. Tja, wir dürfen, ich will es einfach mal so sagen, ihr Lieben, die ihr Gott vertraut, die ihr ein Eigentum Jesu seid, wir sind keine von gestern. Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir einen Herrn haben, der heute lebt in uns und über uns, der über uns wacht, der uns kennt, der unser Leben in seiner Hand hält. Deshalb können wir mit Recht sagen, wir sind Menschen am Puls unserer Zeit. Aber trotzdem stellen wir uns vielfach die Frage und wollen sie uns auch jetzt stellen, was heißt das, am Puls unserer Zeit zu leben als Christen? Was bedeutet das? Und wisst ihr, da orientiere ich mich nicht daran, was so landläufig über die Medien herüberkommt, wie unsere Zeit aussieht, sondern da will ich eben in dieses zeitlose Buch hineinschauen, was die Bibel darüber sagt, über unsere Zeit. Geht das überhaupt? Kann die Bibel was sagen über unsere Zeit? Vor 2000 und länger noch, 4000 Jahren geschrieben? Ich denke schon. Deshalb möchte ich auch mit einem ganz alten Wort anfangen. Seltsamer Vers, den ich erst vor kurzem bewusst gefunden habe, obwohl ich behaupte, dass ich schon öfters die Bibel durchgelesen habe. Ne? Aber so geht es uns halt. Gott hat immer wieder eine Überraschung für uns. Wer eine Bibel mit hat oder wer auf seinem Smartphone mal eine Bibel-App aufschlagen kann, möchte mal aufschlagen, 1. Chronik 12, Vers 24. 1. Chronik 12, Vers 24, Altes Testament, Geschichte der Könige und des Volkes Israel. Da heißt es im Vers 24, und dies sind die Zahlen der zum Heeresdienst Gerüsteten, die zu David nach Hebron kamen, um ihm das Königreich Sauls zuzuwenden nach dem Befehl des Herrn. Kurz gesagt, das ist der Beginn der offiziellen Königsherrschaft Davids. Der große König David, eigentlich der bekannteste König in Israel. Und dann in den folgenden Versen, da werden die Krieger, die tapferen Soldaten aufgezählt aus allen 12 Stämmen Israels, die sich alle zu dem David stellten und sagten, ja, wir wollen dir nachfolgen, wir stehen unter deinem Befehl. Und da lesen wir mal Vers 33, da wird ein Stamm genannt von den Söhnen Issachar. Solche, und jetzt kommt es darauf, möchte ich dann abzielen, die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Ihre Oberhäupter 200 und alle ihre Brüder unter ihrem Befehl. Seltsam, habe ich gedacht. Hast du noch nie so bewusst gelesen. Da waren Soldaten. Die hatten nicht nur die modernsten Waffen der damaligen Zeit, die kannten nicht nur die beste Kampfesstrategie, waren geschult und erfahrene Krieger, die hatten schon Kriegserfahrung gehabt, sondern seltsam, da heißt es von ihnen, die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Offenbar gehörte das damals zur Kriegsführung dazu. Und ihr Lieben, das gehört zu unserer, das redet man heute nicht mehr gern drüber, auch in christlichen Kreisen nicht, das gehört zu unserer Glaubenskampfesführung heute dazu, die Zeiten beurteilen zu können und zu wissen, was zu jeder Zeit zu tun ist. Also es geht nicht darum, dass wir nur als Christen das nötige Handwerkszeug in der Hand haben, also sprich uns absolut gut in der Bibel auskennen. Wichtig, wirklich wichtig, dass wir Glaubens- oder Leitungs- oder was weiß ich, Seminare besucht haben, um dort auch etwas zu lernen. Oder Seelsorgeseminare, dass wir wissen, wie wir miteinander auch seelsorgerlich umgehen. Alles gutes Handwerkszeug. Aber es ist notwendig, auch zu wissen, die Zeiten beurteilen zu können und zu wissen, wie wir in die Zeit, in unsere Zeit hinein, die Botschaft Jesu weitersagen. Und wie wir auch in unserer Zeit unser Christsein leben, um weder komisch zu wirken, noch zurückgezogen zu leben, sondern die Menschen um uns her lieben zu können und ihnen auch das zu sagen, was ihre Herzen berührt. Und darauf zu hoffen, fest darauf zu hoffen, dass Jesus seinen Segen dazu gibt. Jetzt springe ich mal ins Neue Testament. Matthäus Kapitel 16, Vers 2. Da lesen wir nämlich das glatte Gegenteil, was auch uns als Christen passieren könnte. Matthäus 16, Vers 2 und folgende. Da geht es um eine Geschichte, wo die Pharisäer und Sadduzäer, also die damaligen Volksparteien, man könnte sagen wie CDU und SPD, wenn die kamen zusammen auf Jesus zu, da haben sie sich ausnahmsweise mal gegenseitig, also miteinander verstanden. Ne? Und da heißt, sie wollten Jesus versuchen, wollten ihn aushorchen und ausprobieren. Und forderten ein Zeichen vom Himmel von ihm. Und das sagte Jesus, bemerkenswertes Satz. Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es abends geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Der Herr Jesus war ja immer praktisch, der hat aus dem alltäglichen Leben Situationen genommen, das, was im Volk bekannt war, und hat das dann angewendet, auch in seiner Botschaft. Und so macht er es auch hier. Der hat ein Sprichwort gebraucht, das heute noch aktuell ist unter uns. Das heißt nur ein bisschen anders. Heute heißt, kennt ihr das? Abendrot, schön Wetter boot, morgenrot, schlecht Wetter droht. Ne? Das ist so, wenn Abend ein schönes Abendrot ist, dann kann man darauf hoffen, dass der nächste Tag schön wird vom Wetter her. Und wenn es aber früh die Sonne man aufgehen sieht und es ist so trübe, so Nebel und so, dann kann es sein, dass es nicht so klappt. Stimmt manchmal. Ja, und damit, mit diesem Beispiel sagt Jesus, seht ihr, darauf achtet ihr. Da kennt ihr euch aus, absolut. Aber die Zeiten, was jetzt dran ist, und damit meint er ja, ihr erkennt nicht, dass ich der von Gott Gesandte bin, der Sohn Gottes, der Messias, auf den ihr eigentlich wartet. Ihr wartet schon, wer weiß wie lang, auf den Messias. Und jetzt könnt ihr nicht die Zeit beurteilen, dass ihr wisst, ich bin's. Das glaubt ihr einfach nicht. So kann es auch gehen. So kann auch uns passieren, dass wir an einer Gelegenheit, an einer Zeit, die Gott uns schenkt, vorbeigehen. Wie oft, also mir geht es jedenfalls so, habe ich schon gedacht, wieder verpasst. War jetzt so eine tolle Gelegenheit, dem anderen wirklich Farbe zu bekennen und zu sagen, hey, ich will dir etwas von Jesus sagen, weitersagen, wie er in meinem Leben gewirkt hat und wünsche dir es auch. Mir geht es so, ich überlege da lange, was man da für Worte gebrauchen kann, und über dem Überlegen ist die Situation schon wieder vorbei, ist die Zeit weg. Und ganz anderes Thema wird am Frühstückstisch auf Arbeit angeschnitten oder wie auch immer. ja, so kann es uns gehen, die Zeiten nicht beurteilen können. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir das einfach bringen, dass wir das einüben, lernen, sensibel dafür werden, die Zeiten zu beurteilen. Aber nun lasst uns endlich mal darauf eingehen, was denn überhaupt unsere Zeiten ausmachen und wie wir darauf reagieren sollten. Zunächst einmal, wenn wir in dieser Zeit leben, was ist denn das Ziel dieser Zeit, überhaupt im Allgemeinen, das Ziel der Zeit? 1. Thessalonicher 5, Vers 1, schreibt Paulus eben an die Gemeinde in Thessalonich: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, Geschwister, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Zunächst einmal habe ich gestockt, Luft angehalten. Könnte Paulus auch uns das so schreiben, dass wir es nicht nötig hätten, über das Kommen Jesu aufgeklärt zu werden? Dass uns das geläufig ist, dass das ja uns wie in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir darauf zuleben, dass unsere Zeit dahin geht und immer, immer näher kommt, dass Jesus wiederkommt, dass wir in dieser letzten Zeit leben. Ich denke, bei uns, wir müssen schon ab und zu mal erinnert werden, und ich bin froh, dass wir es noch in unserer Bibel haben, dass es der Paulus nicht nur an die Thessalonicher geschrieben hat, sondern dass die offensichtlich gesagt haben, das muss man weitergeben, das muss weiter gesagt werden und dass es sogar uns erreicht. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich kommt dieser Tag. Da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Da muss man drauf vorbereitet sein. Da muss man in dieser Zeit, in der wir leben, uns drauf vorbereiten. Auf dieses Kommen. Wenn es ist, da müssen wir geistlich gesehen die Koffer in der Hand haben. Da muss es losgehen können. Da ist auch keine Zeit, und das möchte ich ganz bewusst und auch mit viel Liebe denen sagen, ich kenne euch vielfach nicht, vor allem euch junge Leute, die ihr da hinten sitzt. Schade, dass ihr so weit hinten sitzt. Wenn jemand da ist, der das noch nicht weiß, ich gehöre zu Jesus, ich habe Vergebung meiner Schuld, hey, warte nicht länger. Der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht, nämlich wenn du es überhaupt nicht erwartest, in einer Situation, wo du nicht damit rechnest, kommt Jesus wieder. Wenn du dann nicht entschieden bist für ihn, dann kommt nämlich die Kehrseite. Dann bist du nicht bei ihm, bist du nicht dabei. Und dann wird einmal Jesus sagen, du hast vielleicht oft sogar meinen Namen in den Mund genommen, hast Herr gesagt, Herr, Herr, oder hast Lieder mitgesungen. Aber ich kenne dich nicht. Du bist nicht mein Eigentum. Du hast nie Ja zu mir gesagt, obwohl ich so oft dir die Hand entgegengestreckt habe, obwohl du so oft denselben im Gottesdienst saßt und hast die Botschaft gehört. Ich bitte dich, entscheide dich heute für Jesus, dass du dabei bist, dass dich eben dieser Tag nicht überkommt als Dieb, als ein Tag, den du nicht erwartest. Das will dieser Vers sagen. Das ist ein Stück davon, in dieser Zeit zu leben und diese Zeit zu beurteilen. Es ist fast 11:55, wenn wir in unsere ganze Weltgeschichte hineinsehen. Ja, was ist nun die Voraussetzung davon? Wie sollten wir dann in unserer Zeit leben? Paulus sagt es weiter, auch in diesem 5. Kapitel vom Thessalonischer Brief, 1. Thessalonicher, Kapitel Vers 4 und 6 heißt: Ihr aber Brüder, Erste Mahnung, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Und dann weiter, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Drei Dinge, nicht in Finsternis leben, was heißt es? Nicht in Finsternis leben heißt in allererster Linie nicht in Sünde leben. Ihr Lieben, ihr werdet, manche von euch sagen, ja, in Sünde lebe ich nicht, ab und zu passiert es ja. Aber Vorsicht, Vorsicht, wenn wir das mehr und mehr zulassen, dass wir Sünde bagatellisieren, sagen, ach, Jesus kann man doch wieder vergeben, dann rutschen wir ab, dann können auch wir als Gläubige langsam wieder in Sünde leben, in heimlicher Sünde, Finsternis. Was im Finstern geschieht, ist meistens heimlich. Lasst uns nicht in Finsternis leben, heimlich Böses tun. Oh, das ist eine Gefahr, denke ich, für uns Christen im Allgemeinen. Wir wollen ja fromm sein, wollen fromm erscheinen, wollen immer mit weißer Weste vor allen Leuten stehen. Und wenn wir dann so eine heimliche Schuld, eine heimliche Sünde haben, dann sind wir besonders bemüht, das im Heimlichen, im Verborgenen zu halten. Brüder heißt hier, seid nicht in Finsternis. Habt den Mut, vielleicht euch jemand anzuvertrauen und sagt, das ist in meinem Leben, das muss ich vor Jesus bekennen und kannst du mal mit mir beten drüber. Nicht schlafen. Ja, einen Schlaf brauchen wir. Und mancher kann nicht mehr schlafen, vor allem wir Älteren. Da wacht man in der Nacht auf und so. Aber das ist ja gar nicht gemeint. Mit dem Schlafen ist gemeint, dass ich gleichgültig bin, dass ich mich an mein Christsein so gewöhnt habe, dass halt alles so dahin läuft und da auch nichts verbesserungswürdig ist und ich bin mit mir selber zufrieden und was soll's noch, Gleichgültigkeit, Gewohnheit. Ich habe mich an Gottesdienstabläufe gewöhnt, ich habe mich an meinen Tagesablauf gewöhnt, habe mich auch daran gewöhnt, dass ich früh fleißig meine Bibel lese und dann bete, noch möglichst nicht über 10 Minuten. Und das ist ja alles. Nicht schlafen. Bewusstsein. Und wenn ich Bibel lese, auch bewusst die Bibel lesen, was hat sie mir zu sagen? Nicht nur drüber weg, ach ja, das habe ich schon oft gelesen. So ist es halt. Ich kenne es sogar auswendig. Oder auch realitätsfern zu leben. Also nicht im Leben mit beiden Beinen zu stehen, sondern so ein bisschen abzuheben. Das macht uns manchmal auch Not. Die Menschen um uns her gar nicht zu beachten oder herabzusehen auf sie. Ach, der, naja, ist gut. Nur wie der Pharisäer im Tempel, ne? Ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie der da ganz am Rand steht. Nicht schlafen, wachsam und nüchtern leben. Nüchtern sein. Da geht es hier nicht um Alkohol, sondern da geht es darum, klare Gedanken noch zu bewahren. Neben allen Gefühlen, und ich möchte euch sagen, das ist ja nichts Schlechtes, wenn wir auch unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Und bei mir, da kann auch was losgehen, wenn ich die Lieder singe. Ne? Ich singe gerne. Und das ist einfach toll. Aber wir sollten auch unseren Verstand bei all unseren Gefühlen nicht ausschalten. Sollten immer wieder danach fragen, ja, was steckt dahinter? Was ist der Sinn? Will das Gott so? Will es Gott von mir? Nüchtern sein. Auch mal hinterfragen. Ruhig auch mal fromme Dinge hinterfragen. Sind sie wirklich so fromm? Oder kommen sie nur so daher? Sind sie nur fromm formuliert? Wie auch immer. Und noch eins in Römer 13, Vers 8 steht: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und es war häufig keine Gefühlsduselei oder eine Phrase. Niemand etwas schuldig zu sein, als nur einander zu lieben. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Ja, dass unser Dienst, ob es in der Gemeinde ist, ob es im Einzelnen ist, ob wir mit Menschen Umgang haben, von der Liebe geprägt ist, von der herzlichen Liebe zum Nächsten, zu meinen Geschwistern, auch wenn sie oft so anders geordnet sind. Die Jungen, die Alten mit den Jungen, die lieber einen moderneren Gottesdienst haben wollen und die mehr auf Tradition stehen, auch dass wir uns in Liebe begegnen, dass wir uns einander auch manches zugestehen, dass wir aber auch den Mut haben zu sagen, hey, wie du dich dort verhältst, das verletzt mich. Oder tut mir leid, ich kann nicht so ruhig dort sitzen, ich muss da ein bisschen, ihr wisst ja, was ich meine, aber aus Liebe, mit Liebe. Nicht, indem ich einen anderen fertig machen will, nur kritisieren möchte oder wie auch immer, sondern in Liebe begegnen, der Liebe Jesu, die nur Gott wirken kann in uns. Ja, und dann sind natürlich auch Gefahren, ein weiterer Punkt, Gefahren und Hindernisse in unserer Zeit. Die echten Hindernisse sind auch für unser Christsein. Und da steht im ersten Timotheusbrief, Paulus schreibt es dem Timotheus im 4. Kapitel: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Buh. Wie viele Eltern, die schon lange gläubig sind, Kinder haben, leiden darunter, dass ihre Kinder irgendwann mal, Jugendalter vielleicht, dem Glauben Rücken kehren und ihren eigenen Weg gehen, vom Glauben abfallen. Das ist eine Not. Ich kann es gar nicht so nachempfinden, weil es eine Riesengnade ist, dass unsere vier Kinder mit ihren Familien im Glauben sind. Aber das gibt's, das haben wir auch in unserer Gemeinde. Habt ihr vielleicht auch. Das ist schon eine Gefahr und wir können nur beten für sie. Wir erleben es aber auch, dass welche umkehren. Ich habe erst vor ein paar Tagen ein Zeugnis von Geschwistern bei uns gehört und haben gesagt, wir freuen uns so. Unsere, die ist wieder dabei, die vertraut wieder Gott, die will jetzt sogar eine Bibelschule besuchen. Und die war lange Zeit weg. Aber unsere Zeit und Welt tut ja auch alles dafür. Ne? Der sogenannte neue Atheismus, der Gott für tot erklären will, der sogar in unserem Christsein eine Gefahr sieht für die Menschheit, der uns in einen Topf schmeißt mit Terroristen, mit Fundamentalisten. Und da fallen viele drauf rein und sagen, nee, da will ich nichts damit zu tun haben. Aber hier heißt es halt auch von betrügerischen Geistern, Lehren von Dämonen, das klingt ja ganz finster. Aber ihr Lieben, wir wollen das einfach nicht überlesen. Wir wollen nicht nur die schönen Stellen in der Bibel lesen. Der Teufel, der kommt nicht daher als eine furchterregende Fratze, wie er dargestellt wird, mit rotem Gesicht und Hörnern. So kommt der nicht. So wird er uns in der Bibel nicht beschrieben, sondern als ein Engel des Lichts, als ein Meister der Überredungskunst. Vorhin ist es mal kurz mit Adam und Eva, ne? Da ging es ja schon los. Der hat Philosophien drauf, die klingen total super, die begeistern. Die haben oft mal einen hochgeistlichen Anspruch. Da ist neues Gedankengut dabei. Nicht das Alte, was wir schon ewig immer wieder gehört haben. Das endlich hören wir mal was Neues, was frisch ist, was uns vielleicht herausbringt aus unserem alten Gemeindetrott. Vorsicht, wollen wir es prüfen, alles was so uns umgibt. Wir leben ja in einer multikulturellen Gesellschaft und Zeit, wo so vieles auf uns einstürmt. Und das passiert auch nicht in Dämonenhallen oder in Teufelstempeln, sondern, und jetzt, ich möchte ganz vorsichtig sein, aber ich behaupte, denn Paulus spricht davon, das passiert in Kirchen und christlichen Gemeinden. Denn Paulus sagt es öfter, und ich zitiere nur stellvertretend mal dafür, Apostelgeschichte 20, 30. Das sagt er, da warnt er die Ältesten, die aus Ephesus kamen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Mann, wisst ihr, wenn ich nicht wüsste, dass wir einen großen Gott haben und einen Herrn, der mal gesagt hat bei seiner Himmelfahrt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn ich das nicht wüsste, würde ich ja Angst bekommen. Aber weil ich das weiß, kann ich dafür beten und kann sagen, Herr, verhüte es. Und schau in mein Herz, wie der Psalmist, der mal gebetet hat, sieh in mein Herz, ob nicht da irgendwas drin ist, was verkehrt ist, was dich hindert. Das ist noch nicht alles. Paulus warnt wieder den Timotheus, sagt zu ihm, 2. Timotheus steht es, Kapitel 3, 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Haben wir wieder die Zeiten. Ich weiß nicht, ob diese Tage schon da sind, aber wenn ich in diese Welt hineinschaue, wenn ich das beobachte so, da finde ich gravierende Ähnlichkeiten, was dann geschrieben wird. Nämlich im 2. Timotheus 3 erfolgt dann, zählt Paulus einen ganzen Katalog auf an konkreten Dingen, die in diesen letzten schweren Zeiten eintreten werden. Da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Sehr konkret, lest mal durch. 2. Timotheus 3, 2 bis 9. Aber drei Dinge möchte ich mal rausgreifen, die nicht sofort so ins Auge springen. Da heißt dann im Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit, der Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Die werden in diesen schweren Zeiten da sein. In der Hoffnung für alle heißt diese Passage, nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Es ist uns geschrieben, dass wir das prüfen und dass wir auf die Zeiten und auf die Leute, mit denen wir zu tun haben und unsere ganze Umgebung, ob da sowas da ist. In Vers 7 heißt eine weitere Sache, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wieder Hoffnung für alle. Sie wollen jederzeit etwas Neues hören, sind aber unfähig, die Wahrheit zu erkennen. Und noch eins, Vers 8. Sie sind im Blick auf den Glauben unbewährt. Hoffnung für alle. Ihr Glaube hält keiner Prüfung stand. Ich überlasse es euch, euch darüber Gedanken zu machen. Wirklich auch unter Gebet mal diese Sätze aus der Bibel zu lesen. Ich fasse zusammen. Am Puls unserer Zeit leben heißt für uns Christen, Doppelpunkt, die Zeit recht beurteilen können. Zweitens, auf das Ziel der Wiederkunft Jesu hin zu leben. Was das auch heißt, ich sage nochmal, die einen, die sich zu Jesus bekennen, sollten prüfen, inwieweit ihr Leben auf Christus ausgerichtet ist, inwieweit sie ihren Auftrag wahrnehmen, hinzugehen, Zeugnis zu sein, Jünger für Jesus zu gewinnen. Und die anderen, heute noch, wenn der Herr dich ruft, ihm dein Herz zu schenken. Drittens, wachsam und nach Gottes Willen zu leben und die missionarischen Chancen unserer Zeit nutzen. Und viertens, Verführungen und gottlose Verhaltensweisen erkennen und alternativ und geheiligt zu leben in unserer Zeit. Das ist mir so eingefallen, nochmal als Zusammenfassung, was es heißt, am Puls unserer Zeit zu leben. Und der Jesus möge uns die Kraft und die Weisheit, den Durchblick dafür schenken, dass wir zu seiner Ehre da sind. In dieser unserer Zeit. Amen.